Viele Menschen googeln nicht mehr ausschließlich im Rahmen einer Internetrecherche. Sie fragen auch KI-Antwortsysteme wie ChatGPT, Gemini oder Copilot. Damit verändert sich das Ziel für die Website-Optimierung. Websites konkurrieren nicht mehr nur um Rankings, sondern auch um Citations und Mentions. Und Antworten von KI-Systemen wollen also Quelle sein oder als Marke in irgendeiner Form Teil der Antwort werden. Wer Website-Inhalte weiter so baut wie bisher, lange Fließtexte, weiche Aussagen, wenig Struktur, wird künftig in Rechercheresultaten seltener vorkommen. Derlei Content ist nur schwer für die neue Welt der Antwortmaschinen extrahierbar. Die Lösung ist deswegen zwar nicht für KI schreiben, aber sehr viel stärker am Content und dessen Struktur zu arbeiten. Schnelle Direktantworten, zitierfähige Fakten, saubere Belege, schnelle Direktantworten, habe ich schon gesagt. Klare Strukturen, das wollte ich eigentlich sagen. Das ist es, worum es geht. In dieser Episode des Happy Optimizing Podcasts zeichnen wir, wie das für Produktseiten, für Leistungsseiten und für Ratgeber bzw. Blogbeiträge auf Websites konkret funktioniert, damit Website-Content in Suchmaschinen und KI-Tools gleichermaßen häufig auftaucht und Vertrauen gegenüber dessen Absendern aufbaut. SEO war lange ein Spiel aus Rankings, Klicks und Landingpages. KI-Tools wie ChatGPT verschieben das. Antworten werden zunehmend vor dem Klick geliefert, als zusammengefasste Empfehlung, oft mit wenigen Quellen oder sogar ganz ohne die Nennung irgendwelcher Quellen. Genau deshalb reicht klassisches SEO-Denken nicht mehr aus, um für Gemini oder Copilot eine Rolle zu spielen. Wer in KI-Antworten sichtbar sein will, der muss verstehen, wie diese Systeme Inhalte auswählen, verdichten und referenzieren und seine Website-Inhalte entsprechend bauen. Die wichtigste Veränderung ist also nicht KI schreibt Texte, wir schreiben Texte für KI, sondern KI ist eine neue Oberfläche für die Informationssuche und will Menschen, die ein KI-Antwortsystem nutzen, bei einer Recherche, bei einer Entscheidung, bei irgendeiner Art Findungsprozess behilflich sein. Nutzer stellen Fragen als Dialog, bekommen sofort eine kuratierte Antwort und klicken nur dann noch auf irgendwelche Links, wenn sie tiefer einsteigen wollen. Das verschiebt den Wert einzelner Seiten. Nicht die längste Abhandlung gewinnt, sondern der Content, der schnell eine klare Aussage liefert, sauber strukturiert ist und sich als Quelle für eine KI-Antwort deswegen gut eignet. Für Websites heißt das, wir müssen nicht nur auffindbar sein, sondern wir müssen zitierfähig sein. Was lernen wir aus den ersten anderthalb bis zwei Jahren mit diesen Systemen? GEO, also die Optimierung von Suchmaschinen für solche generativen KIs, ist nicht das neue SEO. Es ersetzt SEO auch nicht, sondern wir erweitern mit GEO, das gerne auch mal AIO oder LLMO genannt wird, die Sichtbarkeit von Website-Inhalten. Und das war ja schon immer eine Top-Aufgabe für Online-Marketer. Sichtbarkeit im World Wide Web für das eigene Produkt- und Leistungsangebot zu schaffen. Und mit den KI-Antwortsystemen ist einfach eine weitere Ebene an Sichtbarkeit hinzugekommen. Zwei Ziele verfolgen wir mit GEO, AIO, LLMO. Wir wollen als Citation beziehungsweise als Menschen, als Zitat oder als Erwähnung sichtbar werden. Mal diese beiden Begriffe geklärt. Eine Citation ist der Idealfall für, nennen wir es mal, harte Sichtbarkeit. Die KI nennt eine Website als Quelle und verlinkt sie. Je nach Tool und Antwortmodus oft in einer ganz unterschiedlichen Darstellungsformen. Dafür, also damit wir wirklich als Quelle nicht nur erwähnt, sondern verlinkt werden, braucht es Inhalte, die wie, sagen wir mal, Bausteine funktionieren. Eindeutige Definitionen, Tabellen, FAQs, belastbare Fakten, die ganz leicht, weil sie ja vorgehoben sind, extrahierbar sind. Wenn Abläufe erklärt werden, klare einzelne Schritte innerhalb dieses Ablaufes, einfach ein sauberer Scope, der im Idealfall noch mit eindeutig wahren Belegen bewiesen wird. Einem Menschen ist anders gelagert, die Erwähnung. Hier wird die Marke oder die Leistung genannt, ohne dass zwingend eine konkrete Website verlinkt wird. Menschen entstehen stärker über Entity-Signale, über die Wiedererkennung einer Marke, eines Unternehmens, eines Produkt- und Leistungsportfolios. Um als Marke Erwähnung zu finden, einem Menschen, ja, eine Erwähnung in so einer KI-Antwort zu sein, braucht es konsistente Marken- und Produktnennungen auf den eigenen Webseiten, eine klare Positionierung, wofür man steht. Ja, wer sind wir? Was bieten wir an? Wem bieten wir das an? Warum sind wir besser als die Konkurrenz? Was treibt uns an? Der typische Fahrstuhl-Pitch. Die thematische Autorität über das Content-Cluster, in dem wir präsent sein möchten. Und es gehört auch die Präsenz auf externen, vertrauenswürdigen Plattformen Dritter dazu. Kurz, Citations gewinnt man über strukturierte, beweisbare Informationen, die wir auf der Website zur Verfügung stellen. Menschen entstehen durch Marken- und Themenverankerung im World Wide Web. Also, um das zu erreichen, gibt es GEO, Generative Engine Optimization. Oder nennen wir es AI Optimization oder Large Language Model Optimization. AIO, LLMO, GEO. Ja. Darunter versteht man ganz offensichtlich im Kern Content auf der Webseite so gestalten, dass er in generativen Antwortsystemen korrekt extrahiert, zuverlässig genutzt und idealerweise referenziert wird. Das ist also kein Ersatz für SEO, sondern für eine Erweiterung. Die klassische Suchmaschine gibt es ja weiterhin und sie wird immer noch deutlich häufiger genutzt als KI-Antwortsysteme. Das heißt, SEO wird nicht durch GEO ersetzt, sondern GEO kommt praktisch zur SEO hinzu. Die SEO muss weiterhin dafür sorgen, dass unsere Inhalte in Indizes erscheinen, also die Indexierung muss sichergestellt sein, dass sie gut genug sind, um in den Suchergebnisseiten von Suchmaschinen zu ranken und dass sich daraus dann, wenn direkt in der Suchmaschine gesucht wird, auch Traffic für unsere Website entwickelt. GEO, LLMO optimiert zusätzlich die Antwortfähigkeit unserer Contentstücke. Und für die Referenzfähigkeit, was wird als Quelle akzeptiert? Ja, dafür sorgt GEO, dafür sorgt LLMO auch. Also GEO für diese Recherchesysteme, die jetzt neu dazugekommen sind, die KI-Chatbots. SEO ist und bleibt ein Grundpfeiler für die Sichtbarkeit in der klassischen Suchmaschine. Praktisch bedeutet das für uns, dass wir noch einmal stärker in unseren Kopf reinkriegen müssen, dass es nicht um irgendwelche kosmetische Schönheit bei Webseiten geht, ja, dass Informationsstruktur sehr viel wichtiger ist als schick, dass wir klare Qualitätssignale auf unserer eigenen Webseite und um unsere Webseite herum für die Webseite erzeugen. Auf der Webseite heißt das zum Beispiel, dass wir zu Contentstücken mitgeben, wer der Autor ist, wie aktuell die Informationen sind, dass wir das, was wir dort schreiben, mit Studien oder anderen Arten von Beweisen belegen. Nur so können Systeme, sowohl Suchmaschinen als auch KI-Chatbots, den Content als vertrauenswürdig genug einstufen, um ihn in den Antworten in der Suchergebnisseite bei Google oder Bing oder Ecosia oder aber in der Antwort von ChatGPT oder Gemini zu verwenden. Wie machen das die KI-Tools eigentlich? Wie wählen die Quellen aus? Ob eine Webseite in KI-Antworten auftaucht, ist selten Zufall. Die meisten Systeme greifen je nach Modus auf Websuchen, eigene Indexe und Retrieval-Mechaniken zurück, holen passende Dokumente heran und kreieren dann aus dem zusammengesammelten Informationen eine Antwort, in wahnsinnig kurzer Zeit kuratiert als Text zur Verfügung gestellt. Entscheidend ist dabei nicht nur, was wir schreiben, sondern wie wir den Inhalt aufgebaut haben. Was lässt sich schnell finden, sauber herausziehen, sicher belegen? Das sind Fragen, die wir uns stellen sollten. In der Praxis läuft das oft eine Variante heraus, die man mit den zwei Begriffen Retrieve und Compose zusammenfassen könnte. Erst werden Quellen über Suche, Index und Retrieval herangeholt, dann wird daraus eine Antwort generiert. Das bedeutet, der Content muss in einem Dokument bzw. Absatzscan bestehen. Klare Überschriften, eindeutige Abschnitte mit Zwischenüberschriften, Listen, Tabellen, FAQs, das ist deshalb wichtig, weil wir eben zu den verschiedenen Teilaspekten eines übergeordneten Themas als bedeutsam, als wichtig, als relevant für die Antwortsysteme dastehen wollen. Wir wollen mit dieser klaren Struktur für den Retrieval-Prozess so perfekt wie möglich unsere Inhalte präsentieren. Wenn wir diese klare Struktur in unseren Content reinkriegen, dann sorgt das dafür, dass eines dieser Systeme schneller erkennt, wo die passende Antwort auf diese spezielle Frage, die gerade im KI-Chatbot gestellt wurde, steht und welche Passage aus unserem Contentstück man herausziehen kann, um sie in der kuratierten Antwort zu verbauen. Unstrukturierte Fließtexte verlieren in diesem Prozess, weil sie schwer zu chunken sind, also zum rauszupseln sind. Wichtige Aussagen sind in diesen unstrukturierten Texten oft so verteilt, Begriffe nicht eindeutig, Kernaussagen nicht als eigenständige Einheit formuliert. Und das macht es halt diesem System unnötig schwer. Und wenn alle anderen das dem System viel einfacher machen, warum sollte es dann uns benutzen? Gehen wir nochmal auf dieses Thema Citations und Mentions ein. Also was macht denn Seiten unserer Website besonders gut zitierbar? Zitierbar werden Inhalte, wenn sie prüfbare, präzise Informationen liefern, die sich ohne Interpretationsspielraum übernehmen lassen. Wenn wir da Definitionen zur Verfügung stellen, konkrete Spezifikationen aufzeigen, wenn wir eindeutige Aussagen treffen, für was etwas geeignet ist und wofür was es zum Beispiel auch nicht geeignet ist. Wenn wir Schrittfolgen zur Verfügung stellen, Vergleichskriterien präsentieren, wenn wir Zahlen mit Kontext präsentieren und klare Rahmenbedingungen für die Nutzung eines Produkts oder einer Leistung zur Verfügung stellen. Wenn es uns dann noch gelingt, den Autor oder die Organisation, die hinter diesen Aussagen steht, zu benennen, die Aktualität unserer Aussagen deutlich zu machen, auch durch externe Quellen einfach dieses Wissen, das hier gesammelt wurde, bestätigen und die Methodik transparent genug ist, mit der das alles in diesen Artikel zusammengetragen wurde, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine Quelle für eine KI-Antwort werden können. Seiten, die all das nicht tun, ja, schaffen einfach es nicht zum Zitat zu werden. Das geht schon bei schlechter technischer Erreichbarkeit los, ja, wenn Dinge hinter einer Paywall vergraben, mit irgendwelchen Bot-Blockaden oder gar einem No-Index-Tag versehen sind, da ist dann nicht viel zu machen. Ja. Obwohl technische Hürden oft das viel geringere Problem sind. Am häufigsten sind wirklich redaktionelle Hürden der Grund dafür, warum ein Internetangebot in den KI-Antworten so gut wie nicht vorkommt. Ja, diese weiche Sprache, dieser Marketing-Sprech, dem oft jede Substanz fehlt. Wir sind stets darum bemüht, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hinderlich ist es auch, wenn Inhalte so gebaut sind, dass keine zitierfähigen Blöcke existieren. Zum Beispiel Direktantworten, Listen, Tabellen. Wir haben das ja alles schon gehört. Menschens, ja, das Gegenstück oder der andere Teil ist vielleicht schöner formuliert, den wir für unsere Inhalte uns in KI-Antworten wünschen. Menschen funktionieren weniger über den perfekten Absatz. Sie brauchen eine starke Entity-Verankerung. Das System muss die Marke, euren Firmennamen, eure Produkte, eure Leistungen als Ding mit klarer Bedeutung erkennen. Ja, in welcher Kategorie gehört das? Was ist das Leistungsversprechen? Was ist die Abgrenzung gegenüber anderen Produkten, Leistungen, Unternehmen der gleichen Kategorie? Was sind typische Use Cases? Dafür ist Konsistenz entscheidend. Der gleiche Marken- und Produktname überall im ganzen Internet, eine eindeutige Positionierung. Ja, der Fahrstuhlpitch war schon immer wichtig, hier wird er nochmal wichtiger. Eine stabile Terminologie und idealerweise eine Präsenz über mehrere vertrauenswürdige Kontexte hinweg. Also es ist nicht nur die eigene Website, die Produkte und Leistungen kommuniziert, Fachinhalte zur Verfügung stellt und Referenzen auflistet, sondern es braucht eben auch Partnerschaften mit anderen Menschen im selben Unternehmen und Organisationen, die im selben Kontext unterwegs sind. Und es braucht tatsächlich auch Erwähnungen in großen Plattformen, die für dieses Thema stehen. Hier für uns, wir sind ja ein Anbieter als Digital-Marketing-Agentur, der in der Weiterbildung aktiv, deswegen gibt es den Podcast, deswegen haben wir ein Seminar- und Workshop-Angebot. Und diese Seminare und Workshops, die müssen eben auch bei Springest, ja, bei großen Seminarplattformen gelistet sein. Semigator.de zum Beispiel, Weiterbilde24.com und wie die alle heißen. Denn nur wenn wir auch dort stattfinden, ist das für diese Systeme ein sicherer Beleg, dass die Webseite schlicht und ergreifend nicht lügt. Zudem hilft für die Menschens eine thematische Breite innerhalb dieses Clusters. Wenn man zu einem Thema nicht nur eine Seite anbietet, sondern auch eine Was ist, eine Wie geht das, eine Seite, die Alternativen aufzeigt, die über Kosten spricht, die über Fehler, die man vermeiden sollte, die Vergleiche zu anderen und ähnlichen Produkten und Leistungen beschreibt. Wenn man also so ein ganzes Bündel an Informationen zur Verfügung stellt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Marke als naheliegende Option genannt wird, auch dann, wenn am Ende keine konkrete Seite verlinkt wird. Das ist ja die Besonderheit der Menschen, der Erwähnung, dass wir nur in Anführungszeichen als Marke genannt werden, aber dass es eben keinen unmittelbaren Link aus der KI-Antwort auf unsere Website gibt. Also, das alles eingedenk, habe ich mir jetzt überlegt, packen wir das Ganze mal in 6 Bausteine, um Website-Content sichtbarer für KI-Systeme zu machen. Es braucht gewissermaßen so eine Art Fundament, das über klassische Suchmaschinenoptimierung hinausgeht, um unseren Website-Content als Quelle oder als Erwähnung sichtbar zu machen. Klar formuliert, sauber strukturiert, auf den Intent ausgerichtet, also mit welcher Intention sucht denn gerade dieser Mensch nach unseren Produkten und Leistungen, mit welcher Intention recherchiert er in ChatGPT? Das Ganze dann, der Inhalt, den wir zur Verfügung stellen, sinnvoll portioniert und top aktuell. Und das mit dem top aktuell ist schon eine Herausforderung, ja. Deswegen hilft es oft nicht, wenn man sinnfrei über die Jahre tonnenweise von Content aufbaut, ohne diesen Content regelmäßig zu aktualisieren. Ja, weil dann hat man irgendwann sehr viel mehr alten, unaktualisierten bis hin zu falschem Content auf der Seite und erreicht nahezu das Gegenteil von dem, was man eigentlich mit all dem Content ursprünglich mal erreichen wollte. Das folgende 6-Bereiche-Framework, ja, es ist immer toll, wenn man von einem Framework spricht, ist dafür eine praxistaugliche Leitplanke. Es bündelt genau die Faktoren, die Retrieval-Systeme und generative Antworten mögen. Punkt 1, natürliche Qualität. Ja, nennen wir es mal Klarheit statt Keyword-Mathematik. Ja, Keyword-Stuff, SEO-Sprech, das macht Texte nicht nur KI-unfreundlich, sie gehen auch am Bedarf der Nutzer von Suchmaschinen, KI-Systemen und Webseiten vorbei. Aussagen werden dadurch oft schwammig, Begriffe doppeldeutig verwendet und Kernaussagen gehen in diesem ganzen SEO-Rauschen einfach unter. Besser ist ein natürlicher Stil, ja, so wie wenn jemand vom Fach spricht, so wie ich mir hier gerade anhöre, ja. Mit klaren Definitionen, präziser Terminologie und eindeutigen Aussagen. Dies gilt, wenn das und das zutrifft und es gilt nicht, wenn dies und jenes zutrifft. Wirklich hilfreich wird Content für diese Maschinen dann, wenn er nicht nur das Was, sondern auch das Was nicht, wann nicht liefert. Also Grenzen, Risiken, typische Fehler und Alternativen aufzeigt. Genau diese Differenzierung ist für KI-Antworten wertvoll. Sie erhöht die Chance des Webangebots, als seriöse Quelle herangezogen zu werden. Punkt 2. Struktur. HTML, Tabellen, FAQs, Cluster. Struktur ist aller Erfahrung nach einer der größten Hebel für die Zitierfähigkeit. Saubere Überschriften, Hierarchien, kurze Abschnitte, Listen, Tabellen, all das sorgt dafür, dass Systeme Inhalte schnell finden und als Snippet für eine Antwort übernehmen können. Nuggets nennt man das. Kleine, in sich geschlossene Antwortblöcke wie eine Zweisatzdefinition oder eine 5-Punkte-Entscheidungshilfe oder eine Abfolge von Schritten, um ein Ziel zu erreichen oder einen Prozess erfolgreich zu durchlaufen. Vergleichstabellen, ja, wenn es da mehrere Produkte gibt, ja, und man stellt die gegeneinander. Ergänzend wirken FAQ-Sektionen mit was weiß ich, 3, 4, 5, 6 Q&As und thematische Cluster sehr, sehr stark auf die Fähigkeit, zitiert zu werden, weil sie mehr Prompt-Varianten abdecken, als es ein einzelner, in sich geschlossener und eben nicht so stark strukturierter Artikel je könnte. Dritter Punkt, habe ich vorher schon mal erwähnt, die Nutzerintention. Ja, also ist einfach wichtig, sich für verschiedene Herangehensweisen an ein Thema vorzubereiten, dass man also für verschiedene Suchanfragen, für verschiedene Prompts und die Intention, aus der heraus man halt sucht oder promptet, aufstellt. LLM-Nutzer. Also die Nutzer von Chatbots wie ChatGPT und Gemini fragen anders als Nutzer von Suchmaschinen. Das geht weniger stichworthaft vonstatten. Da werden oft konkrete Situationen beschrieben. Was ist besser im Falle von? Oder wie mache ich das und das Schritt für Schritt? Oder welche Risiken gibt es bei dem und dem? Entsprechend sollten die Überschriften und Zwischenüberschriften, ja, dies an diese Fragen angelehnt auf unserer Website formuliert sein, nah an Prompts, die in Chats gestellt werden. Guten Content schreiben, zu dem alle, die geschickt die Intention des Recherchierenden abdecken, neben was ist das, braucht es häufig eben auch das versus das andere. Ja, was kostet das in diesem, in jenem und im dritten Fall? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich das benutzen kann? Was sind Fehler, die häufig in diesem Zusammenhang entstehen und wie kann ich die beheben? Wie kann ich die vermeiden? Was könnten denn Alternativen hierzu sein? Dass man Checklisten für die Einrichtung, Checkliste für die Benutzung erstellt. Wer rund um seine Produkte und Leistungen eine solche Breite an Informationen liefert, der wird viel, viel häufiger als Quelle, als Erwähnung in KI-Antworten vorkommen. Viertens, die Informationshierarchie. Ja, also, Was brauchen wir auf unserer Webseite, in welcher Reihenfolge, damit der Spaß funktioniert? Direktantwort, Details, Belege, Kontext. Die beste Reihenfolge in einem Stück Website-Content folgt der Logik einer guten Antwort. Also, die Direktantwort ist oft das, was man so in der Welt der amerikanischen Content-Erstellung too long didn't read meint. Also, das alles ist viel zu lang zum Lesen und hier habt ihr einen Absatz, der die Kernaussage beschreibt von diesem Stück Content. Ja, das sollte auch ziemlich weit oben tatsächlich vorkommen. Bei uns im Blog, wenn ihr euch die neueren von uns überarbeiteten oder komplett neu eingestellten Blogbeiträge einstellt, wir nennen das sogar so. Too long didn't read. Dann die ausführlichen Erklärungen, immer nach Möglichkeit belegt mit Verlinkungen zu seriösen Quellen auf Drittwebseiten, bestätigt durch Studienergebnisse und so weiter. Und das alles garniert mit einer Menge Zusatzkontext. Viele Seiten verschenken Potenzial, weil sie die Lösung eben nicht so strukturiert gleich an den Anfang stellen, dann erläutern und in einem Fazit noch einmal zusammenfassen, sondern eben ewig lang das Problem herleiten und dann Lösungswege auflisten und das Fazit nach 800 Wörtern, die das Resultat beschreibt. Für KI-Tools ist es unpraktisch, wenn man so vorgeht. KI-Systeme bevorzugen Passagen, die sofort antworten und danach vertiefen. Praktisch heißt das, direkt unter der H1 ein kurzer Block mit einer Zusammenfassung und danach erst die Details und Belege dort, wo Behauptungen aufgestellt werden. Nicht als lose Linkliste ganz am Ende und auch immer schön mit Kontext dazu. Ja, nicht einfach nur einen Link da reinklatschen, sondern erklären, warum diese Studie, warum dieser Inhalt eines Dritten ein guter Beleg für die Aussagen in diesem Artikel sein könnte. Fünftens, Kontextmanagement. Also, es gibt so einen Fachbegriff beim Schreiben von Content, von Texten, die verlorene Mitte. Ja, da wo man die Leute einfach verliert, ja, das sollte man dringend vermeiden. Zu wenig Kontext macht Antworten unvollständig, das ist klar. Ja, zu viel Kontext verwässert wichtige Fakten, das ist weniger Leuten klar. Die verlorene Mitte entsteht, wenn ein Text in der Mitte in allgemeine Erklärungen abdriftet, dieses SEO-Blablabla, weil man irgendwo mal gelesen hat, ja, Google nimmt einen erst ernst, wenn man 800 Wörter geschrieben hat. Ja, dann entsteht dieses SEO-Blabla, dieses Abdriften in allgemeinen Erklärungen. Textelemente, ganze Absätze, ganze Bereiche in einem Stück Content, die überhaupt nicht zur Entscheidungsbildung des Lesers beitragen können, die man genauso gut eben komplett weglassen könnte. Dagegen helfen klare Anker innerhalb eines Textes, Zwischenfazits, Takeaways, Schlüsselinformationen, die man aus dem Beitrag direkt in den Alltag als der Nutzer dieses Contents mitnehmen kann. Das Auflisten von Entscheidungskriterien in Form von Tabellen zum Beispiel, Blöcke, in denen so Troubleshooting, ja, Fehlerbehebung sehr, sehr praktisch erläutert wird. Nach Möglichkeit immer passend zu dem aktuellen Teilaspekt innerhalb des Artikels, innerhalb der Produktbeschreibung, innerhalb der Dienstleistungsbeschreibung eingebunden. Kontext gehört nur rein, wenn er eine Entscheidung verbessert. Wenn also Voraussetzungen, Abhängigkeiten, Grenzen oder konkrete Beispiele angeführt werden. Alles andere kann man sich schenken. Das vergeudet die Zeit des Nutzers. Es trägt nicht zur Entscheidungsfindung bei und es verwässert all das andere, was wichtig ist. Ja, der Lärm, das SEO-Rauschen, ja, das wollen wir vermeiden. Und Punkt Nummer 6 in unserem 6-Bausteine-Framework Aktualität und Multimedialität. Gerade bei zeitkritischen Themen ist Aktualität ein wichtiges Vertrauenssignal. Es hilft wirklich, wenn man dann den Stand des Artikels in Monat und Jahr zur Verfügung stellt oder innerhalb des Artikels schon direkt unter der Überschrift gegebenenfalls zuletzt aktualisiert am einfügt und dann das Datum hinterlegt, wo man zuletzt redaktionell diesen Artikel durchgesehen hat. Bei Bedarf vielleicht sogar mit einem kurzen Changelog, sowas würde ich in besonders kritischen Umfeldern, wo es zum Beispiel um Gesundheitsthemen geht, sehr empfehlen. Das erhöht nicht nur das Nutzervertrauen, weil den auch der Nutzer das dann sieht. Ja, das ist erst vor anderthalb Monaten veröffentlicht worden, das scheint wirklich aktuell zu sein, sondern es erhöht auch die Chance, dass die Systeme das als verlässlich, als aktuell einstufen, was wiederum viel zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer Zitierung oder einer Nutzung als Quelle führt. Multimedialität wirkt dann, wenn sie extrahierbar ist. Videos, die Transkripte mit sich bringen, die Kapitelmarken haben, die strukturierte Beschreibungen enthalten, PDFs und Slides, die eine saubere Überschriftenlogik haben und klare Faktenblöcke in den Slides erkennen lassen. Kurz gesagt, nicht mehr Medien bringen Sichtbarkeit, sondern medienübergreifend gut strukturierte Informationen. Also auch in Videos ist das ganz wichtig, dass wir sehr viel strukturierter vorgehen. YouTube versucht uns das schon seit Jahren beizubringen, dass wir eben Kapitel anlegen, dass wir den Kapiteln sinnvolle Namen geben und nicht einfach nur Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 oder irgend sowas da reinschreiben. Und auch in Podcasts, ja, wenn man jetzt Plattformen wie Podigy zum Beispiel verwendet, auch die raten ja bei der Erstellung einer Episode immer dazu, dass man eben auch Anker setzt, dass man Kapitel setzt. So, jetzt haben wir das alles beieinander. Und wie setzen wir das jetzt je nach Webseitentyp um? Ja, LLM-Optimierung funktioniert, das ist jetzt klar. Nicht nach dem Motto ein Textschema für alles. Produktseiten, Leistungsseiten, eine Ratgeberseite, die haben unterschiedliche Aufgaben und genau deshalb brauchen sie auch unterschiedliche zitierfähige Bausteine. Wer das sauber trennt, bekommt zwei Effekte. KI-Tools finden schnell die passende Passage für eine Citation und Nutzer bekommen schneller Klarheit. Das wiederum führt zur Conversion. Wir wollen ja weiterhin ein Produkt oder eine Leistung verkaufen und nicht einfach nur irgendwelchen KI-Systemen gefallen. Der gemeinsame Nenner, klare Direktantworten, strukturierte Fakten, saubere Abgrenzungen und belegbare Aussagen. Ja, ihr merkt schon, darauf reite ich hier ziemlich rum, weil das wichtig ist. Schauen wir auf Punkt 1, Produktseiten. Bei den Produktseiten sind meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, Spezifikationen, Vergleiche, die Kompatibilität zu anderen Produkten und harte Fakten rund um das Produkt besonders wichtig, um erwähnt zu werden. Produktseiten sind also dann KI-tauglich, wenn sie nicht nur Features auflisten, sondern harte, extrahierbare Produktwahrheiten liefern. Eine Faktenbox mit 5 bis 10 Punkten, eine Spezifikationstabelle, wo Maße, Materialien, Standards und Leistungswerte hinterlegt sind, Kompatibilitätseinschluss- und Ausschlusslisten, passt zu dem und dem, passt nicht zu dem und dem und das geht nicht immer, aber das geht schon auch oft. Ein kurzer Vergleich zu irgendwelchen Alternativen, also dieses Modell A versus das Modell B, aufgelistet nach den häufigsten Kriterien, die bei der Entscheidungsfindung herangezogen werden. Wichtig ist eben vor allem dieses geeignet und nicht geeignet für etwas. KI-Antworten lieben klare Bedingungen, weil sie Nutzersituationen abgleichen. Je eindeutiger die Produktseite solche Bedingungen formuliert, desto eher taugen sie als Quelle. Leistungsseiten, Service-Seiten, Dienstleistungsseiten. Hier braucht es vor allem Informationen zum Umfang, zum Ablauf, zu den Einschränkungen, wieder das für was ist es geeignet, für was ist es nicht geeignet. Hier sind Fallbeispiele, ja, Use Cases, Referenzen unserer Meinung nach sehr wichtig und Rezensionen, die ich übrigens ehrlich gesagt auch bei den Produktseiten nicht ganz außer Acht lassen würde. Leistungsseiten, scheitern noch viel häufiger als Produktseiten an leeren Worthülsen. Bei den Produktseiten, gerade in Online-Shops, ist es so, dass durch diese klare Struktur, die die Shop-Oberfläche schon vorgibt und die Anbindung an das Warenverwaltungssystem, noch eine gewisse Faktenstärke aus den Systemen heraus mitgebracht wird. Aber wenn jemand frei eine Dienstleistung beschreibt, dann kommt dabei oft unfassbar viel Marketing-Sprech raus, der dem Nutzer überhaupt nicht bei der Entscheidungsfindung hilft. Bei der qualifizierten Entscheidung, will ich dieses Produkt in Anspruch nehmen, diese Leistung in Anspruch nehmen, oder ist das nicht der Service, den ich gerade suche? KI-Tools und Menschen wollen statt dieser Worthülsen eindeutig wissen, was genau ist da drin, was ist da nicht drin, löst diese Leistung, dieser Service, das Problem, mit dem ich mich gerade herumschlage. Deshalb braucht es diesen sauberen Scope, also den Leistungsumfang. Was wird geliefert, was wird nicht geliefert? In welchem zeitlichen Rahmen wird diese Dienstleistung erbracht? Es muss der Prozess, in dem diese Dienstleistung stattfindet, klar nachvollziehbar sein. Es sollten vertrauensstiftende Elemente eingebunden sein, Zertifizierungen, Referenzen und ähnliches, die deutlich machen, dass der Anbieter diese Leistung auch wirklich in hoher Qualität erbringen kann, und klare Constraints, also noch einmal die Rahmenbedingungen gewissermaßen beschreiben, in welcher Region findet das statt, was ist denn das Mindestbudget, das dafür gebraucht wird, was sind andere Voraussetzungen, die der Kunde, der Mandant, der Klient mitbringen muss, um diesen Service überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Welche Kriterien schließen gegebenenfalls die Nutzung dieses Produkts, dieser Dienstleistung aus? Das alles macht Leistungsseiten zitierbar. Fallbeispiele sind hier besonders wertvoll, wenn sie konkret sind. Ja, die Ausgangslage beschreiben, dann den Plan kommunizieren, den man sich für diese Situation hat einfallen lassen, das Vorgehen beschreiben, die Ergebnisse zum Besten geben und dann auch nochmal klar machen, wie dieses Ergebnis eigentlich gemessen wurde. Ohne diese Art von Konkretheit bleiben solche Leistungsseiten einfach nur Marketing. Und einfach nur Marketing wird selten bis gar nicht zitiert. Und jetzt schauen wir noch auf das, was für Ratgeberseiten, für Blogbeiträge wichtig ist. Und hier sind es vor allem Definitionen, Schrittfolgen, die klare Formulierung eines Problems und das Angebot der Lösung dieses Problems und Entscheidungshilfen innerhalb des Prozesses der Problembehebung. Dann sind Ratgeber tatsächlich Citation-Maschinen, ja. Aber der Ratgeber muss halt in einer sehr modularen Form gebaut werden. Der Blogbeitrag, kann man auch dazu sagen, ja. Kurze Definition. Abfolgen erklären. Typische Fehlerbilder klar machen. Troubleshooting beschreiben. Entscheidungshilfe liefern. Wenn A, dann B. Aber wenn C, dann D. Genau diese Formate passen zu Chatprompts, weil Nutzer oft in Situationen fragen und nicht irgendwelches Lexikonwissen bei ChatGPT abrufen wollen. Wenn wir dann also auch noch Checklisten hinzufügen, Vergleichstabellen einbinden und für wen ist das geeignet und für wen ist das eher nicht geeignet mitgeben, dann haben wir gewonnen. Aber hier ist es wichtig. Wenn das kein zeitloser Inhalt ist, ja, sondern wenn das wenn das Thema, in dem, über das wir da schreiben, regelmäßigen Veränderungen unterliegt, wie zum Beispiel das Thema Geo oder AI oder LLMO, dann brauchen die Systeme ernsthafte Aktualitätssignale, um zu begreifen, ob das hier noch aktueller Stand des Wissens ist oder ob das vielleicht schon veraltet ist. Ja, wenn wir nicht mitgeben, wie alt die Informationen sind, wie lange es den Blogbeitrag in unveränderter Form schon auf unserer Webseite gibt, dann kann es sein, dass das ein Problem darstellt. Fazit: Wie schon bei der Suchmaschinenoptimierung ist GERO, Generative Engine Optimization, vor allem ein redaktioneller Prozess. Es ist kein technischer Prozess. Ja, du kannst mit einer LLM-Textdatei, du kannst mit einer Grounding-Page zwar schon irgendwie, ja, einen kleinen Baustein zu einem großen Erfolg beitragen, aber eine Grounding-Page wird nicht dafür sorgen, dass du bei dieser breiten Masse an Prompts mit diesen verschiedenen Intentionen, aus denen heraus der KI-Chatbot oder die Suchmaschine genutzt wird, dass du da immer dabei sein kannst. Das kann nur der Inhalt, die sinnvolle Ausgestaltung des Inhalts, der Produktseiten, der Serviceseiten, der Ratgeber und Blogbeiträge liefern. GERO funktioniert, wenn man Content so baut, dass KI-Systeme ihn schnell verstehen, sauber extrahieren und sicher belegen können. Also, schnelle, klare Direktantworten auf Fragen, harte Fakten, eindeutige Abgrenzungen. Struktur schlägt Stil. Vertrauen ist ein bedeutsamer Multiplikator. Ja? Struktur, wir haben es. Und jetzt fasse ich es noch einmal rein, weil es mir wirklich so wichtig ist. Ja, da haben wir Tabellen, da haben wir FAQs, da haben wir diese saubere Informationshierarchie H1, H2. Ja, da haben wir immer wieder diese Hinweise darauf, wofür funktioniert das hier, wofür funktioniert das nicht. Ja, wenn es ums Vertrauen geht, gebt an, wie aktuell die ganze Sache ist, wer der Autor ist, welche Organisation hinter diesem Stück Content steht. Versucht nachvollziehbare Belege zu liefern, dass ihr als Quelle taugt und dass eure Marke, dass euer Firmenname für ein ganz bestimmtes Content-Cluster, für eine ganz bestimmte Gruppe von Produkten, einen ganz bestimmten Scope, einen ganz bestimmten Leistungsumfang steht. Und versucht in all das, weil das wirkt ja sehr mächtig, wenn ich das hier so runter erzähle in nun knapp 40 Minuten. Sehr, sehr viel Arbeit. Ja, versucht einen pragmatischen Start zu finden. Beginnt mit der Optimierung der wichtigsten Seiten, ja, der Top-Produkte, der Top-Dienstleistungen, der Ratgeberbeiträge, von denen ihr seit Jahren wisst, dass sie betriebswirtschaftlich große Bedeutung für euer Unternehmen haben. Ergänzt dort dieses Too Long Didn't Read, ja, diese Zusammenfassung am Anfang. Fügt FAQs hinzu, fügt Autorenblöcke ein, macht euch Gedanken über Zitate eigener Mitarbeitender, zum Beispiel den Chef zitieren, der eine eigene Meinung zu all dem Thema hat, aber auch das Zitat von Branchengrößen, also von Dritten. Ja. Überall dort, wo sich eine Definition anbietet, wo man einen Fakt klar beschreiben kann, fügt auch Boxen rund um diese Fakten und diese Definitionen mit ein. Und gebt jedem Beitrag ein Fazit mit. Eine Handlungsaufforderung ist bei Ratgeber und Blogbeiträgen auch eine gute Idee, ganz am Ende. Ja, und vielleicht auch mal zwischendrin. Das muss ja nicht immer "Ruf mich an" sein. Das kann ja zum Beispiel auch der Download einer Checkliste rund um das Thema, um das es in diesem Ratgeber geht, sein. Erst wenn ihr diese strukturellen Anpassungen vorgenommen habt, dann solltet ihr über den Fließtext nachdenken, also den eigentlichen Rest vom Artikel. Der könnte dann sicherlich auch mal eine Aktualisierung vertragen. Aber wenn es diesen pragmatischen Start in die Welt der Geo braucht, dann ist es dieses Too Long Didn't Read, die Zusammenfassung am ganz am Anfang eines Beitrages, einer Produktseite, einer Leistungsseite. Dann sind es die FAQs, der Autor, das Einfügen von Faktenboxen und das Einbinden eines Fazits sicherlich die geeignetsten Instrumente, um das Ziel zu erreichen, nämlich in KI-Antwortsystemen sichtbarer Bestandteil zu werden. Also, das gibt es mit noch ein paar zusätzlichen Informationen. Da gibt es noch eine FAQ-Liste zum Beispiel. Da gibt es Takeaways auf unserem Blog dscom.de. Ganz oben einfach den Blog aufklicken, in die Kategorie Suchmaschinenoptimierung gehen und dort findet sich dieser Beitrag unter der Headline Optimierung von Website-Content für KI-Tools wie ChatGPT. Außerdem möchte ich an dieser Stelle immer gerne darauf verweisen, dass wir nicht nur diesen Blog, sondern auch einen YouTube-Kanal haben. Der heißt genauso wie diese Podcast-Reihe Happy Optimizing. Und ja, dieser Podcast hat in der Zwischenzeit ordentlich viele Episoden. Wir nähern uns der Episode 40, das ist hier, glaube ich, die Folge 37, wenn ich richtig gezählt habe. Und all diese schon vorhandenen Episoden und das, was an zukünftigen Episoden kommen wird, enthält nützliche Tipps rund um die Website-Optimierung und das Online-Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das solltet ihr keinesfalls verpassen. Also einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl diesen Podcast abonnieren. Und wie heißt er nochmal so schön? Er heißt Happy Optimizing.